Hallo und herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gastronomen, der für die französische Spitzenküche in Deutschland steht wie kaum ein anderer. Es ist Vincent Moissonnet, der Betreiber des Le Moissonnet in Köln, eine Institution der französischen Haute Cuisine, die es so nicht mehr gibt, denn er hat sich letztes Jahr dazu entschieden, sein Restaurant zu schließen und als Bistro wieder zu eröffnen. Und er spricht darüber, warum er das getan hat. Er erzählt von Gästen, die ihn dafür lieben und solchen, die seine Entscheidung so gar nicht verstehen. Und außerdem erzählt er uns, welcher Koch ihn nachhaltig geprägt hat und auch, wie er Spitzenprodukte direkt aus Frankreich importiert. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Vincent Moissonnet, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie schön, dass wir heute hier in Ihrem Restaurant sind, einer Institution in Köln. Für alle, die es nicht kennen, ja, wir sitzen hier unter sehr hohen Decken, ockergelb, Jugendstil-Dekor, die Gäste sitzen auf rotem Leder, riesige Spiegel an der Wand. Man könnte sagen, es ist Frankreich in Köln. Es sieht nicht aus wie eine Kneipe, aber Sie nennen Ihr Restaurant so. Warum?
Weil ich mag gerne extrem in dieser Fall. Ich erkläre es ganz schnell. Und zwar, wir haben in Köln eine Gewohnheit, dass unsere Lokalpresse sehr, sehr gerne berichtet über Restaurants, Gasthäuser in der Südstadt. Und die sind alle im Grunde genommen sehr einfach und geführt von, ich nenne die gern, gescheiterte Rechtsanwälte, Taxifahrer, Leute, die meinen Beruf nicht gelernt haben. Und die nennen sich immer Gastronomen. Und irgendwann vor 30 Jahren haben sie gesagt, wenn die Gastronomen sind, dann bin ich Kneipier. Und ich bleib dabei. Und ich finde, der Deutsche sagt immer, Kneipe ist so sehr herabsetzen. Oder bei mir ist ein Bistro in Frankreich, also übersetzt auf Französisch, eine sehr angenehme Institution, wo man sehr gern hingeht. Und ich mag diese prätentiöse Getoure überhaupt nicht. Da habe ich ein großes Problem mit.
Ja, vorher, bevor Sie Ihr Konzept geändert haben, wozu wir gleich kommen, waren Sie ja 36 Jahre lang mit Ihrer Frau Liliane und Ihrem Küchenchef Eric Marchand, französische Spitzenküche haben Sie hier gefeiert und zelebriert. Jetzt haben Sie das Konzept geändert und französische Bistroküche bieten Sie an auf hohem Niveau und Sie haben nur mittags geöffnet. Wie kam es dazu? Warum der Sinneswandel?
Weil ich finde einfach, jeder sollte mit sich ehrlich sein und jeder sollte seine Grenzen erkennen. Ich bin 63 und ich kann einfach dieses Niveau, was wir bis jetzt gehabt haben, einfach nicht mithalten. Ich bin anders gepolt vielleicht als viele Kollegen, die sagen einfach, ich habe einen Oberkellner, Restaurantleiter, Küchenchef, Leute, die rumlaufen. Ich bin hier sehr sozialistisch eingestellt und ich habe 36 Jahre lang mein Restaurant jeden Tag aufgemacht und jede Nacht zugemacht. Und ich habe niemand etwas zugemutet, in meiner Mannschaft etwas zu machen, was ich nicht selber gemacht habe. Das heißt, ich habe Gläser poliert, ich habe in der Küche, in der Spülküche geholfen, ich habe alles so übernommen, wie es alle anderen gemacht haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute so lange bei mir geblieben sind bis jetzt. Mhm. Und irgendwann sind die Kräfte nicht mehr da. Ich vergleiche es mit einem euren größten Sportler, mit Sebastian Vettel. Er hat irgendwann gesehen, dass die Jungs, die da vorne fahren, in 3, 4, 5 Reihen vor ihm, einfach mental stärker sind und von der Physik her besser sind als er. Und irgendwann musst du deine Grenzen erkennen. Es ist nicht mehr für mich. Und dann musst du loyal sein. Wir hätten noch 4, 5 Jahren auf dieses Niveau weiter arbeiten können. Dann hätte ich meinen Motor überhitzt. Mit das Risiko, dass dazwischen was passiert. Und wir hätten das Geld eingefahren wie bis jetzt. Aber ich wollte es einfach nicht mehr so. Ich wollte einfach das so weitermachen, dass ich kein Verwalter werde, dass ich Spaß daran habe, dass meine Gäste sich wohlfühlen in einem ganz anderen Konzept. Und jeder müsste irgendwann als Unternehmer den Mut haben zu sagen, jetzt ändern wir was.
Ja. Und wie fühlen Sie sich dabei? Also spüren Sie die Entlastung auch tatsächlich?
Ich spüre die Entlastung, weil keiner vergleicht uns mehr mit 2 Michelin-Stern-Restaurant. Mein Gott, eine Kneipe, ein Bistro, solche Tische so eng aneinander und die Bänke sind ganz normal und die Stühle sind auch ganz normal und die Kellner klappern manchmal mit der. Das ist vorbei. Das erwartet keiner mehr von uns. Der Fokus hat sich auf die Produktqualität gerichtet und der Fokus hat sich auf die Atmosphäre gerichtet. Und das ist großartig, weil wir können ganz anders umgehen mit unseren Gästen. Die Gäste akzeptieren, dass man mit denen quatscht, dass man denen eine Hand auf die Schulter tut, dass man das ist eben der große Vorteil dabei. Es ist sehr entspannter geworden.
Also eine sehr gute Resonanz auf den, man kann ja sagen, es ist ja ein Mittagstisch,
sehr gute Resonanz. Das wird hochnäsig von mir zu behaupten, dass ich das wahnsinnig schön finde. Das müssen die Gäste entscheiden. Ja. Aber der Zuspruch ist da, dass wir an solche Tage wie Freitag, Mittag, 3 Schichten haben. Also wir haben immer noch Leute, die um 3:30 kommen und 3 Gänge essen und 2 bis 3 Gläser Wein. Mhm. Und das ist einfach, man muss dran arbeiten, man muss am Ball bleiben, man muss etwas Attraktives anbieten. Aber ich glaube, wenn der Kunde sich wohlfühlt, wird er jede Veränderung mitmachen. Er muss sich nicht wohlfühlen. Und der Kunde ist der Thermometer in der ganzen Geschichte. Ja, nicht der Journalist, nicht der Kneipier, sondern der Kunde. Der Kunde füttert unsere Kasse auch. Er entscheidet. Das ist wichtig.
Und Sie haben gerade gesagt, bleiben hier, trinken 2-3 Gläser Wein. Ja. Also es wird auch getrunken.
Aber sowas von, das ist nicht nur meine Kneipe, das ist meine bürgerliche Tränke.
Ah, okay.
Genau. Also Wein funktioniert. Ja, aber wenn Sie da sitzen und trauen Sie sich nicht, dann sehen die 2 nächste Tische, die haben erstmal Champagner oder Cremant und dann 2 Gläser Wein und dann noch ein Glas Rotwein. Dann sagt er, verdammt nochmal, komm, ich trinke auch ein Glas Wein. Und das Ganze ist ein Sog, das entwickelt sich. Die Leute machen alle mit.
Ja.
Das ist eben das Schöne dabei. Also wir verkaufen, wir haben über 45 offene Weine. Ich würde sagen, wir haben heute Mittag, will nicht übertreiben, 27, fast 30 Flaschen Wein verkauft.
Ja.
Glasweise. Das ist viel.
Das ist viel, allerdings.
Ja, ja. Und die AOK zahlen nicht zurück.
Nee.
Nein.
Ja. Und es war ganz spannend zu sehen vorhin. Ich war ein bisschen früher hier. Sie hatten ja gesagt, ich soll um 5 kommen. Da waren natürlich noch die letzten Gäste hier. Und eine Dame hat zu Ihnen gesagt, danke für den Urlaub. Ist das vielleicht das, was das Konzept irgendwie auf den Punkt bringt?
Sagen wir so, für unsere Gäste war dieser Raum immer ein Stück Frankreich, ein Stück Paris. Das ist klar. Aber ich komme nochmal auf, was ich gesagt habe. Die Ambiente zieht die Leute mit. Und dann entspannst du dich und dann hast du kein... Wie viele Leute gehen in ein Sternrestaurant und sagen, was soll ich jetzt machen? Bin ich hier verkehrt? Ist es zu steil? Habe ich den verkehrten Besteck genommen? Mein Gott, wie erkläre ich das dem Kellner? Oder wie halte ich mein Glas Wein? Oder was mache ich, wenn der Weinkenner, der Sommelier, sagt einfach, eigentlich passt der Wein, den sie ausgesucht haben, gar nicht dazu. Dann hast du in deinem Arbeitstag, der so streng strukturiert ist schon, überhaupt keine Entspannung mehr, sondern du musst einfach der Gast das Gefühl geben, entspann dich jetzt. Sei doch so, wie du immer bist, solange, dass du den anderen Gästen nicht störst. Also wenn du sitzt oder liegst beidbeinig auf der Bank und sagst einfach, hey, ist mir egal. Nein, also dein gewisser Stil musst du schon haben. Aber lass dich doch gehen, lass dich mitnehmen von diesem Ambiente, von der Küche, von den Kellnerinnen und Kellnern, die dich betreuen. Ja. Und alles wird wunderbar.
Ja. Und da spielt die Küche von Eric Méchant natürlich eine wichtige Rolle. Und der hat ja einen hohen Anspruch. Wie Sie sagten schon, 2 Sterne. Mussten Sie ihn ein bisschen bremsen in seinen Kreationen? Oder?
Nein, umgekehrt. Das ist, also sagen wir so, die Entscheidung, die wir mit Liliane getroffen haben, das Restaurant zuzumachen, hat Eric unglaublich hart getroffen. Also ist ja wirklich ein Nackenschlag für ihn. Ja. Aber der hat es akzeptiert, der hat es auch eingesehen.
Ja.
Ich habe ihm die Gründe genannt, warum es nicht so weitergehen kann. Und unser ursprünglicher Konzept ist das Außerhaus quer durch Deutschland. Also wir machen wirklich für Freitag und Samstag komplette Menüs, den der Gast aussuchen kann und wir verschicken per Go Overnight quer durch Deutschland.
Mhm.
Wir haben unsere Stärke darauf fokussiert. Eric, meine Tochter Pauline und Lilian und ich haben fast ein Jahr lang an diesem Konzept gearbeitet. Wir sind 99,9% recycelbar. Wir wollen, dass die Speisen gut ankommen, dass sie nicht zu kompliziert sind. Und irgendwann, nach 6 Wochen, hat Eric gesehen, dass ihm noch Zeit übrig bleibt.
Hm.
Dann hat er angefangen, ich könnte ihn nicht mehr halten.
Okay.
Dann ist er losgegangen, seine Mannschaft genauso. Und dann haben die einen kleinen Gang mehr, einen kleinen Gang mehr. Und dann du merkst, wie die da aufgehen. Und ja. es wäre von mir doof, die da zu blocken. Was sich verändert hat, ist einfach, dass wir die Wichtigkeit auf ein Produkt geben. Früher war Kalbsbries lackiert, dazu gab es die Soße, dann gab es diesen Gewürzmischung dazu, den man selber mischen müsste, dann die Beilagen hier und das noch da. Also es war dieses Puzzlespiel. Das machen wir nicht mehr. Wir haben ein Produkt, Kalbsbries, und darauf konzentriert sich Erik und seine Mannschaft und macht etwas, finde ich, auch wenn ich bodenständig bleiben möchte und nicht ausgeflippt, was Großartiges rauskommt. Aber der hat ein Gericht, auf dem er sich fokussiert.
Ja.
Das ist, was Erik viel Spaß macht. Das Zweite, was wir gemacht haben, was Erik unglaublich motiviert, und dann ist der dran beteiligt, wir haben unsere Versorgungskette mit Produkten komplett auf den Kopf gestellt. Also wir haben nicht gesagt, wir machen das Restaurant zu, lehnen uns zurück und sagen einfach, das Leben ist schön. Natürlich ist das Leben schön, aber wir haben alles auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir haben einen Einkäufer in Paris, der von jetzt an, heute bis Montag für uns arbeitet. Unter anderem. Erik ruft den an, heute Abend um 18 Uhr haben die ein Telefonat, und dann wird er ihm sagen, ich will Top-Rotbarbe, Steinbutt, Enten, Bresttauben, Wachteln, aber Label Rouge, ich will Calamaris haben, ich will Langustin haben, Jakobsmuscheln, der hat seine Aufgabe von Erik. Und dann fängt er an eine Versteigerung ab morgen Abend, Sonntagabend, kauft er Ware für uns, den er nach Paris verfrachten lässt. Ich habe einen Transporteur, der geht nach Paris, beliefert andere großen Unternehmen in Deutschland. Das ist ein Sattelschlepper, 20 Tonner. Der kommt Dienstagnachmittag um 16 Uhr bei mir vor der Tür. Die ganze Köche gehen raus. Wir laden unsere Ware ab und wir haben eine Ware, die ist unglaublich, weil die geht nicht von Paris nach Frankfurt, von Frankfurt nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Köln, sondern die ist nur für uns eingekauft. Ja. Und dann habe ich viel bessere Preise. Das heißt, was ich an meiner Kalkulation abends verloren habe, kann ich einigermaßen wieder auffangen, in diese etwas klügere Einkaufstaktik wieder ausgleichen. Und wir haben Rotbarben bekommen diese Woche, die könntest du so am Schwanz halten, die halten gerade.
Eine Leichenstarre.
Und wir haben das selten gehabt.
Ja.
Natürlich werden zuerst die 3-Sterne-Restaurants beliefert in Deutschland, aber wir wollten mit den besten Produkten arbeiten und das spüren unsere Gäste alle und die machen alle mit.
Ja. Also der Anspruch ist da, es hat sich nur ein bisschen geändert in den Gerichten, die sie...
Ja, und in der Komplexität der Gerichte.
Ja.
Das
ja.
ist, aber der Produkt ist wirklich auf der vorderen Seite.
Ja. Und merken Sie, dass es ein Bedürfnis der Gäste gibt nach bodenständig ist es ja nicht, aber einfacheren Gerichten, die mehr aufs Produkt fokussiert sind?
Es ist kompliziert, weil es arbeiten im Moment mehrere Fronten gegeneinander. Es gibt die Befürworter von alles lokal. Wenn wir das machen würden, dann würden wir nur noch Kartoffeln fressen hier. Da hätten wir keine andere Chance. Wir haben eben kein Mikroklima in NRW. Wir haben eben nicht die Erde dafür. Wir haben punktuelle Ecken, wo man unglaubliche guten Salat bekommt oder Gemüse bekommt. Aber das reicht uns nicht. Und die Leute, die hier kommen, erwarten das von uns nicht. Was die erwarten, ist einfach, dass wir bewusst und überlegt mit unseren Einkäufen gehen. Das heißt, die Gäste, die bei mir kommen, möchten wissen, wie ist mein Wachtel überhaupt gezüchtet worden? Oder wenn ich schon Taube esse, wie ist er denn überhaupt mal behandelt worden? Und das finde ich sehr gut. Dass man, dass man diese Kette von Geburt bis zum Schlachtung verfolgt und darauf aufpasst, dass diese Tiere wirklich ein sehr gutes Leben gehabt haben, in die Freiheit. Das interessiert unsere Gäste extrem. Und die wollen auch wissen, wo kommt mein Fisch her? Wie ist der gefangen? Ist das diese großen Schiffe, die für 7 Tage unterwegs sind?
Ja.
Oder sind das kleine Boote? Ja, das sind kleine Boote und es ist geangelt worden. Und wir haben eine große Transparenz. Das sagen wir den Gästen. Wir haben damit keine Probleme. Das ist hier sehr gefragt.
Ja, ja. Und Sie sprachen vorhin die Rotbarben an. Das ist ja zum Beispiel auch ein Gericht, was Sie verschicken.
Ja.
Das ist jetzt auch Teil des neuen Le Moissonnet.
Ja, ist richtig. Genau, Le Moissonnet für zu Hause.
Genau. Und wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Mittags die Gäste im Haus und gleich werden die Boxen gepackt? Oder?
Nein. Wir arbeiten für eine bestimmte Zeit unsere Gäste. Und zwar, wir sind Teil, da wir unsere Gerichte etwas aufwendiger vorbereiten. Wir machen das für unsere Gäste, die müssen das nicht machen, wir machen das.
Ja.
Möchten wir, dass diese Gerichte, die wir machen, nehmen wir die Rotbarbe, dass die das am Wochenende essen, dass die sich belohnen nach der Woche.
Ja.
Also wir liefern nur Freitag, Samstag, quer durch Deutschland. Köln, Bonn, Düsseldorf und dann quer durch Deutschland. Und wir arbeiten, wir bekommen täglich Bestellungen rein. Das hat meine Tochter erfasst und registriert. Erik bekommt in der Küche jeden Morgen um 9 Uhr die neue Bestellliste und kann seine Jungs anfordern. Pass mal auf, am Mittwoch musst du so und so viel vorbereiten. Donnerstag musst du dann die letzten empfindlichen Sachen machen. Jakobsmuscheln, Langustinen, Rotbarbe, weil das darf nicht zu früh gemacht werden. Wir verpacken das. Wir haben dann eine Packstation unten im Keller mit einem großen Kühlhaus. Das wird dann von uns gepackt. Und dann Donnerstag kommt Go Overnight. Freitag und Samstag kommen die Leute Vormittag oder Nachmittag ihren Paket abholen. Oder wir haben einen Taxidienst für Köln und Bonn, der den für 10 oder 9 Euro das vor der Tür bringt zu einer angenehmen Uhrzeit. Aber wir wollen Teil des Wochenende, des Freizeit von unseren Kunden sein.
Ja, und wie ist die Rückmeldung? Kommt das gut an?
Alles, was ich sagen würde, wäre natürlich wieder hochnäsig. Wir haben kleine Baustellen.
Ja.
Wir haben manchmal at Go Overnight ein Paket einfach zu oft gedreht.
Ja.
Dann ist ein Teil der Gericht leicht ramponiert, weil verpacken das so gut es geht, gekühlt.
Ja.
Aber ich würde sagen, dass 99% unglaublich gut ankommen. Sie brauchen nur die Kommentare auf unserer Website zu sehen. Wir fragen die Leute, dürfen wir das sauber machen? Das wird sofort bejaht.
Ja.
Und wir haben ganz tolle Kommentare. Das
ja.
ist wirklich die Qualität, die Erik hier fürs Restaurant beliefert, ist die gleiche, die verpackt wird und nach Hause geschickt wird.
Ja. Und also durch das neue Konzept Ihres Bistros und den Versand Ihrer Gerichte, da verändert sich ja der Kontakt zu den Gästen. Würden Sie sagen, das ist entspannter geworden?
Der Gast ist entspannter geworden.
Sicher.
Wissen Sie, früher war in ein Sternerestaurant zu gehen etwas für eine gewisse elitäre Klientel. Man hat sich darauf vorbereitet. Und heutzutage ist es ganz normal, gang und gäbe, dass jeder hingehen kann. Und ich denke, nicht jeder versteht auch diese gehobene Küche. Aber jeder kann sein Urteil geben. Besonders ob diese hochgradig intelligenten Portal, der sich TripAdvisor nennt. Und da darf jeder seine Galle, seine Bitterstoffe, seine Wut und seine Eheprobleme drauf gießen und sagen, wie alles schlecht es ist. Und nicht jeder kann so eine Küche verstehen. Und wir haben uns das einfach jetzt von den Schultern weggehen. Ich hatte in der ersten Woche einen Gast, der am Tresen bei mir saß, da wo ich die Austern knacke, und er sagte mir, ich möchte Ihnen gerne was sagen. Ich sage, ja, bitte. Ich finde es wunderbar bei Ihnen, die Qualität ist toll, aber ich finde es schade, dass wir alle so eng aneinander sitzen und dass es so laut ist und alles so hektisch ist. Und er sagt, passen Sie mal auf, ich habe 36 Jahren das Gequatsche hier mitgemacht. Ich habe 36 Jahren solche Gespräche geführt mit meinen Gästen. Ich habe mit Absicht mein Restaurant zugemacht. Ich führe solche Gespräche nicht mehr. Seien Sie mir nicht böse. Wenn es Ihnen nicht mehr passt, habe ich Pech gehabt, aber dann bin ich eben nicht das richtige Restaurant für Sie. Jetzt habe ich den da stehen gelassen, wo er war, und bin wieder hinter meinen Tresen gegangen. Das will ich nicht mehr.
Ja.
Ist nicht mehr meine Welt.
Ja. Sie haben ja auch ein Buch zum Thema geschrieben, zum Thema Essen gehen und Gastgeberschaft. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, dass man sich vielleicht nicht weiß, wie man sich verhalten soll in der gehobenen Gastronomie. Und das Buch heißt Der Käse kommt vor dem Dessert. Und der Titel verrät ein bisschen vielleicht auch, weshalb Sie das Buch geschrieben haben. Weil ich bin tatsächlich mit dem Spruch groß geworden, dass Käse schließt den Magen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie davon gehört haben, Käse schließt den Magen?
Ich habe gar nichts gedacht, sondern dieses Buch haben wir gemacht, weil wir Fragen von Lesern von unseren Tageszeitungen immer wieder beantwortet haben. Und dieses Buch ist bestimmt nicht da, um Menschen zu belehren, weil dafür steht mir erstmal die Kompetenz.
Ja.
Zweitens, es ist alles anderes. Ich möchte meine Kinder erziehen und nicht meine Gäste.
Ja.
Und drittens, es sind Manieren und es gibt Sitten, die dürfen einfach nicht vergessen gehen. Sie können leben so alle, wie sie wollen, aber man müsste es wissen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, das ist ganz lustig. Ich rege mich auf, wenn ich draußen auf der Straße angehende Top-Manager sehe, mit sensationell Anzügen am Maß, top frisiert, alle beide Handys in der Hand und laufen mit dem Winter mit hellbraunen Schuhen. Da werde ich wahnsinnig. Und es gibt, das weiß ich von meinem Großvater, es gibt in Paris in einem Milieu von gewissen Schneider einen Spruch, der besagt, Monsieur, keine braunen Schuhen vor den ersten Rennen in Vincennes. Das heißt, bevor das erste Pferderennen im April starten, nur schwarze Schuhe. Erst dann darfst du deine braunen Schuhe auspacken. Das muss man nicht machen. Aber man müsste solche Sprüche nicht vergessen. Ich finde es großartig. Es ist Teil unserer Erziehung, Teil unserer, das ist ein Kulturgut. Ja. Und stell dir mal vor, wenn in 20 Jahren nur noch Leute mit Kappe und brach liegen auf einer Bank im Restaurant und sich mal in der Nase pöbeln und nicht wissen, was eine Mundserviette ist, dann ist es schade. Dann haben wir alles verloren. Und niemand muss belehrt werden, aber hab es wenigstens mal im Sinn.
So eine grundsätzliche...
Ja. Sie müssen, wie gesagt, ich bin ein gescheiterter Erstklässler. Ich habe gar nichts. Mir steht es nicht zu, einen Akademiker oder irgendjemand zu belehren. Aber was ich weiß, würde ich gern einfach weitergeben. Und wer das nehmen will, nimmt es. Und wer davon keinen Gebrauch hat, dann soll er es nicht. Aber er soll die anderen Leute nicht stören. Ja. Das ist wichtig. Wenn du etwas von dir hältst und geht in ein Restaurant, in ein Lokal, in ein Geschäft mit einem unfassbaren, schönen, teuren Panama-Hut, dann man zieht seinen Hut, bevor das man in ein Restaurant, in ein Geschäft oder in ein Lokal geht. Aber geh nicht wie ein Pfau da durch, um den ganzen Leuten zu sagen, habt ihr gesehen, was ich für einen tollen Hut habe? Nein, du musst einfach mal zeigen, dein Rückgrat, zieh deinen Hut vor eine Dame ab und stell den wieder auf den Kopf, wenn du draußen bist. Das muss man wissen. Geld reicht nicht. Wissen, wo man so einen Hut kauft, reicht auch nicht. Sondern du musst wissen, wie gehe ich denn damit um? Ja. Du kaufst keinen Daimler und sag einfach, ich weiß gar nicht, wie man sowas fährt. Ja. Nein, das lernt man. Und wenn du sowas machst, dann frag den Hutmacher, wie gehe ich damit um? Und er wird dir sagen, was du damit machen soll.
Ja. Sie sprechen jetzt den Hut an und Kopfbedeckung. Könnte man jetzt sagen, ist vielleicht... ein altmodisches Phänomen, klar, das gibt's noch und auf jeden Fall sollte man seine Kopfbedeckung abnehmen. Wie gehen Sie denn mit neueren Phänomenen um, wie Social Media, das Fotografieren von Gerichten, das Handy sofort rausnehmen, wenn das Essen kommt? Wie wirkt das auf Sie?
Wissen Sie, als ich... Ich könnte Ihnen tausend Sachen jetzt erzählen, das will ich nicht tun. Als ich jung war, war ich immer fasziniert von meinen Großeltern, die immer eins gesagt haben, Drecksjugend. Dann kam mein Vater... Drecksjugend. Ich habe gesagt, das werde ich nicht machen. Ja. Die sollen ihren Weg und ihren Welt machen. Das ist wichtig. Aber was ich für mich verlange, ich wiederhole meinen Satz, was ich für mich verlange, die sollen mir meine Ruhesphäre lassen. Die sollen mich leben, so wie ich es mag.
Ja.
Und ich werde immer wieder versuchen, niemanden zu stören. Und ich werde immer wieder versuchen, das, was ich gerade genieße, ob es mein Leben ist, ob es mein Freizeit ist, so zu hinterlassen, wie ich es gefunden habe. Das heißt, ich werde nicht meinen Müll auf den Boden schmeißen, aber lass mich leben, wie ich möchte. Lebt, wie ihr wollt, aber zwingt mich nicht so zu leben, wie ihr es wollt. Das ist für mich ein ganz großes Motto. Und ich bin überzeugt, dass die Jugend Lösung finden wird, um daraus zu kommen. Aber im Moment ist ein Großteil davon in eine Sackgasse. Und die sollten gucken, wie kommt man aus einer Sackgasse raus.
Also akzeptieren Sie die Handys auf dem Tisch, aber mehr auch nicht?
Nein. Ich sag einfach, wenn ich jetzt bei mir im Restaurant bin oder im Bistro, wenn Leute damit wirklich übertreiben. Es gibt New Economy Manager, ich habe es gelernt, ich bin großartig, die einfach pflegen, für alle Leute mal zu telefonieren und ihre Geschäfte am Tisch zu machen. Ja. Dann gehe ich am Tisch, lege ein Blatt Papier auf den Tisch, einen Stift, dann würden sie mir ihre Telefonnummer aufschreiben, ich rufe sie gleich an, um die Bestellung aufzunehmen. Sag, das Ding ist ruckzuck vorbei.
Verstanden.
Das ist dann vorbei. Wir sind hier wie in ein Flugzeug. Ich bin der Flugkapitän. Sie kommen bei mir rein, und der Flugkapitän hat eine große Verantwortung, das ist der Start und die Landung. Also muss alles klappen. Meine Angestellten müssen das perfekt machen oder so gut es geht. Und jeder Kunde soll sich wohlfühlen, aber den anderen respektieren. Und dann hast du eben welche, die sind lautstark, anderen, die haben null Ahnung. Dann bin ich da, um das Ganze zu beruhigen, um den Gästen klarzumachen, so geht es nicht, so kann man es nicht machen. Das ist mein Job, das ist normal. Also die können sich daneben benehmen, aber nicht zu lang.
Ja. Und Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, TripAdvisor und unzählige Portale. Lesen Sie das überhaupt?
Ich kann oder? Nicht mehr, ich werde krank. Ich werde krank. Das ist einfach eine Sache, die... Das ist Gift, das ist kriminell, das ist teilweise unfassbar.
Die Leute kommen, genießen und schweigen und im Nachhinein kommt dann das Kommentar.
Ich würde noch nicht mal sagen, dass die genießen. Ich stelle mir das so vor, das ist mein kleiner Film. Ja. Der existiert nicht, aber das ist der kleine Film von Moissonnier. Die kommen bei mir essen, gehen nach Hause und dann liegt der Mann schon im Bett, wartet auf seine wahnsinnig gut aussehende Frau, die bestimmt mit einem Negligé aus dem Bad rauskommen wird. Und dann sagt er lauter, Schatz, kommst du endlich? Und sagt, Moment. Ich bin noch am Computer und bin noch nicht fertig mit der Bewertung von Moissonnier. So stelle ich mir das vor. Mhm. Den verbraten wir erstmal eine und dann gehe ich mit dir ins Bett. Ist kein Problem, bis morgen früh können wir in Ruhe schlafen. Den haben wir erstmal einen rübergewischt. Mhm. Es ist unglaublich. Das ist nützlos.
Und was mir auch aufgefallen ist in Ihrem Buch, Sie hat das vorhin schon angesprochen, diese, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein deutsches Ding ist, dass man so eine Barriere im Kopf hat, wenn man in ein gehobenes Restaurant geht. Ich zitiere mal kurz aus Ihrem Buch. Sie haben da geschrieben, wenn Sie in einem Lokal das Gefühl bekommen, Sie befänden sich im Cockpit eines Formel-1-Rennwagens und dürften sich ab sofort nicht einmal den allerkleinsten Fehler erlauben, sollten Sie im selben Moment besser umdrehen, nach Hause gehen und eine Flasche von Ihrem Lieblingswein aufmachen.
Das ist ja klar.
Und daran steckt genau das, dass diese Angst, also die gibt's ja.
Das ist klar. Ja, aber ich, ganz im Ernst. Ein der vielen Gründe, warum ich mein Restaurant zugemacht habe, ist einfach, ich komme mit der Entwicklung von einem Teil meiner Kollegen nicht mehr mit. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kritisiere niemanden. Mir steht es nicht zu. Ja. Ich sage nur, Moissonnier hat im Moment eine Einsicht auf die Entwicklung Gastronomie, der ihm nicht gefällt. Ich bin Gastgeber. Ich habe es gelernt. Ich habe Tritt in den Hintern dafür bekommen. Aber warum, um Himmels Willen, muss ein Gastronom seine Gäste dazu zwingen, ein Menü zu essen, möglichst mit den passenden Weinen, die irgendein nicht nützlichen Sommelier ausgesucht hat und möglichst, wenn es geht, auch vorher zu bezahlen. Mhm. Wo gehen wir denn hin? Du gehst irgendwo hin und bist schon in einer Form, wo man sagt, ich entscheide und du machst gar nicht und du sollst nur klatschen, wenn ich aus der Küche rauskomme. Das ist nicht mehr meine Welt. Ich will da nicht mehr hin. Das ist für mich vorbei.
Ja, diese verkopfte Küche, die sehr erklärungsbedürftig ist.
Teilweise. Wir haben in Deutschland, lassen Sie mich nicht belügen, weil ich nicht alle ausprobiert habe, vielleicht 5 geniale Köche. Wirklich genial. Diese Leute können und sollten sich alles erlauben, um ihre Gäste einen unvergesslichen Abend oder Mittag zu machen. Und dann hast du eine Meute von Verfolger, die sagen einfach, ich will auch dahin und ich will genau das Gleiche machen. Mhm. Und dann gehen wir auf die nächste Ebene, Nordeuropa. Dann hast du 3 gigantische, hochintelligente Köche, die irgendetwas machen. Auf einmal hast du überall in Deutschland alle fermentieren. Wir fermentieren alles. Mhm. Wir fermentieren Tannenbäume, wir fermentieren Bananen. Das ist irre, das ist wahnsinnig. Ja, ja. Die sind bekloppt. Die sind alle bekloppt. Entspannt euch alle. Und das sollte ich jetzt auch tun. Und guck mal, dass eure Gäste sich wohlfühlen. Hab eine Unterschrift in eure Küche. Du hast überall die gleichen Teller. Runde Teller. Dann hast du ein Drittel oben irgendetwas angerichtet, ein bisschen Soße. Und dann kommt irgendein steifen Kellner, der dich das hinsetzt. Dann einfach, genießen Sie es. Aber am besten bitte von oben nach unten. Sag, ja, hau ab. Lass mich in Ruhe. So will ich gar nicht essen. Ich möchte entspannt essen. Ja. Ich will entscheiden, was ich essen will. Ich will eine Forelle blau essen. Ich möchte ein Lamm Navarin, ein Bœuf Bourguignon oder ein Sauerbraten. Endlich einen richtigen, guten Sauerbraten. Oder ein Wiener Schnitzel. Perfekt gemacht. Ich möchte entscheiden, was trinke ich denn? Oder muss ich ihm einen Gefallen tun, weil es einfach ein ehemaliger Kellner ist, der eine Porzellanallergie entwickelt hat und sich auf einmal jetzt Sommelier nennt? Ich brauche solche Leute nicht. Hm. Boah, jetzt habe ich einen Wut rausgelassen. Ich kriege einen Hass von all meinen Kollegen.
Ich bin gespannt. Gucken wir mal. Ein anderes Phänomen, was Sie auch ganz nett schildern, ist, das fand statt während des Lockdowns, als sie eine Box auslieferten, hatte eine Kundin die Angst, dass sie nicht satt wird von ihrem Gericht. Und sie antworten sehr französisch auf eine sehr deutsche Frage. Nun, gnädige Frau, es ist nicht der Sinn unserer Küche, dass sie davon satt werden. Sie sollen Spaß damit haben. Und das schließt ja auch eigentlich ziemlich gut daran an, was Sie gerade eben gesagt haben. Ein Satz, auch mit dem sich vielleicht das Bistro-Konzept bestens beschreiben lässt, oder?
Also sagen wir so, man muss den Kontext so sehen. Während Corona habe ich, wie alle meine anderen Mitstreiter, mit meinem Auto persönlich Leute in Köln, Bonn und Düsseldorf beliefert. Wir hatten wirklich 200 Bestellungen pro Wochenende. Und ich bin in den schickste Viertel von Köln mit meinem Auto gegangen, so eine schöne Straße. Da blühten die Kirschenbäume schon. Es ist eine unfassbare schöne Straße. Mhm. Ein dicke Villa, Jugendstil, ein Bentley Cabrio in der Einfahrt. Und dann kommt mir diese Dame bestens angezogen mit ihrer Tochter an der Hand und stellte mir diese Frage. Mhm. Da bist du platt. Ja. Da bist du platt, da weißt du nicht mal, was du sagen sollst. Deswegen habe ich diese Antwort gegeben. Ja. Und das, es ist bei uns in der französischen Küche Sprache, pardon, wir haben das Wort satt gar nicht. Wir wissen, und ich bin Gast bei euch, also ich passe mich an. Aber manchmal kann man sich nicht verhindern zu denken. Mhm. Was meint sie mit satt? Mhm. 5 Kartoffeln dazu oder eine Mehlschwitze oder was sollen wir dazu noch geben?
Die Sättigungsbeilage.
Ja, die Frage ist berechtigt, aber dann bestelle ich nicht beim Moissonnier, dann bestelle ich beim, wo ich eine Schweinehaxe bekommen kann, großartig in Köln, aber nicht das.
Ja.
Es ist auch nicht unsere Aufgabe, die Leute hungrig zu hinterlassen. Das wollen wir auch nicht. Aber wenn du ein Gericht mit Jakobsmuscheln sagst, da kannst du nicht 12 Jakobsmuscheln. Irgendwann hat der dritte hast du die Nase voll. Ja. Sagt, das ist gut jetzt. Ja. Ich möchte, dass die drei sehr gut sind. Und dann gucke ich, was ich danach mache.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Allerdings habe ich jetzt noch sechs Halbsätze, die ich Sie bitten würde zu vervollständigen. Ich fange einfach mal an. Meine größte Panne im Service?
Vorurteile zu geben, die völlig zu schnell und völlig daneben sind.
Das Essen meines Lebens war bisher?
Beim Pierre Garnier in Saint-Étienne 1988.
Ist ja schon was länger her. Und das ist noch eingebrannt?
Komplett. Komplett. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Schläge ins Gesicht bekommen während dem Essen. Also Schläge, verstehen Sie mich nicht falsch. Jeder Teller, der kam, bis jetzt kannte ich nur Fisch oder Fleisch, Soße, Beilage, also Gemüse, Kartoffel ist. Egal welche Qualität, Paul Bocuse, Georges Blanc, Trois Gros, Garnier, hat die Teller regelrecht explodiert.
Okay.
Komplett. Also alles, wir saßen da mit Eric und Liliane und wir haben alle drei gesagt, der Typ ist bekloppt. Mhm. Aber nein, der war nicht bekloppt, das ist ein Avantgardist gewesen und das ist für mich neben Ferran Adria der meistkopierte Mensch weltweit. Mhm. Pierre Garnier hat diesen Beruf ausüben müssen, weil seine Eltern waren Gastronomen, weil die ihn dazu gezwungen haben. Und er hat gesagt, wenn ich schon diesen Job machen muss, dann will ich den machen, so wie ich denke. Und er hat alles regelrecht implodiert.
Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Halbsatz. Gerne bewirten würde ich
Angela Merkel, weil diese Frau ist so, so oft kritisiert worden. Alles war immer Mutti, alles war immer, das gibt's nicht, die hat kein Charisma, weil ich gerne Gast bei euch in Deutschland bin, sage ich euch, wie ich hätte gern so eine Frau in Frankreich gehabt. Sie hat für ihren Land regiert und nicht für sich und nicht für die Fotografen und nicht für irgendwas. Sie hat für ihren Land das Beste gegeben, was sie geben könnte. Und ich bin fasziniert von dieser Frau.
Ja, vielleicht hört sie das und kommt bald vorbei.
Nein, ich muss es nicht hören, aber ich möchte einfach sagen, dass erstens, Frauen sind etwas Wertvolles und zweitens, diese Frau hat unfassbar viel kassieren müssen, von allen, aber meistens im Rücken, als sie nicht da gegenüber von ihr standen. Und diese Frau hat einen unglaublichen guten Arbeit geleistet. Ich bin immer noch überzeugt davon. Und wer keinen Fehler macht, ist entweder ein Lügner oder er versteckt alles. Sie hat Fehler gemacht, sie steht dazu. Es gab Sachen, die völlig daneben waren. Aber ich finde, sie hat für ihren Land gedient. Und das sollte man ihr wirklich mal einfach zulassen.
Mhm. Okay, der nächste Satz wäre, meine geheime kulinarische Sünde ist?
Gemüse. Ich liebe Gemüse. Aber ich verbiete mir, wie so viele in einen Kasten zu stecken. Warum um Himmels Willen muss man alles heute in einen Kasten stecken? Also ich bin Pesketarier, Vegetarier, Veganer, Fleischesser. Ich bin alles, aber ich will gut essen, ich will gute Produkte. Und wenn ich Gemüse bekomme, die Geschmack haben, da freue ich mich, sie zu bearbeiten und die zu essen.
Ja.
Also wir haben ein Haus im Elsass und wir kommen aus einem Tal, wo nur Gemüse gezeugt werden. Wenn sie dort einen Salat essen, du brauchst kein Fleisch, kein Fisch, das ist so geschmacksvoll, das ist unglaublich. Mhm. Nicht das Gedriss, was hier aus den Gewächshäusern kommt.
Okay.
Gedriss kennen Sie in Hamburg?
Nee, Gedriss, aber ich kann es mir vorstellen. Ja.
Ja.
Okay, in 50 Jahren wird die Gastronomie
ohne uns alte Säcke gut zurechtkommen.
Sehr gut. Und die letzte Frage. Für jede Reise packe ich?
Meine Frau packt, Gott sei Dank. Ich habe eine kleine Geschichte, die ist großartig. Wir sind in der südlichen Bretagne in ein wunderschönes Hotel am Atlantik und irgendwann sehe ich ein Schweizer Ehepaar, den ich kenne, die auch da gekommen sind und die einen der besten Weißwein und Rotwein der Welt erzeugen.
Mhm.
Die heißen Daniel und Martha. Der Rest müsste sich der Hörer denken. Zwei Koffer. Martha mit einem kleinen rollenden Koffer und Daniel mit einem großen Koffer. Die steigen im gleichen Hotel wie wir aus und bleiben 3 Tage. Und dann irgendwann sage ich Daniel, was hast du denn in deinem großen Koffer? Warum hat deine Frau so einen kleinen Koffer und du so einen großen? Er sagt, es ist ganz einfach. Martha hat die Klamotten, das Putzzeug, also Zahnpasta und alles. Und du Riedelgläser und großartige Weine für abends auf unserem Zimmer. Also das war die Packerei von Daniel und Martha. Das ist die Familie Gantenbein. Die machen fantastische Weine.
Ja.
Genau,
ja.
Richtig.
Das war doch eine schöne Antwort. Dann danke ich Ihnen für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Und freue mich aufs Wiedersehen.
Ich freue mich auf dieses. Ich freue mich sehr, ich weiß, wie Ihre Hörer und Leser reagieren werden. Ich bin aber sehr gespannt, wie meine Kollegen reagieren. Ja. Aber ich glaube, einigen sollte sich wirklich auf ihre Arbeit besinnen und aufhören, ihre Küchenfenster aufzumachen und laut zu brüllen, ich will meinen Stern. Es ist kein Wettbewerb. Wir haben einen Dienstleistungsberuf und Sie haben heute Nachmittag oder gestern Abend jemanden besucht, den ich sehr mag. Das ist Leon von La Société, weil das ist jemand, den hörst du nicht. Er kocht, er arbeitet, er macht sich Gedanken über seine Zukunft, aber das ist keiner, der lautstark brüllt überall. Habt ihr gesehen, wie toll ich bin? Er wird den Teufel tun. Wissen Sie, warum er das nicht macht? Weil der intelligent ist.
Und sehr gut kocht.
Dazu.
Alles klar. Dann, vielen Dank nochmal.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen für heute Abend einen guten Appetit. Das wird auch Spaß machen. Wir werden sehen.
Ja, danke sehr. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.